Und da sind durchaus Bedenken angemeldet worden, wer eigentlich diese Daten mitliest. Es gibt auch eine Stellungnahme vom BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben offenbar dem Vernehmen nach auch Bedenken geäußert.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld. Ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft. Und ich spreche heute mit PZ-Chefredakteur Alexander Müller über das Kartnick-Verfahren. Hallo Alex.
Hallo Lukas und herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Ist ja deine erste Folge. Freut mich sehr, dass du dabei bist und wir heute sprechen können. Lukas ist seit Januar im PZ-Team, worüber wir uns sehr freuen. Und jetzt zum ersten Mal beim Podcast dabei.
Ganz genau. Vielen Dank. Alex, alle sprechen momentan über das Kartnick-Verfahren. Worum geht es da genau?
Beim Kartnick-Verfahren geht es um einen weiteren Einlöseweg für das E-Rezept. Ich glaube, wir müssen das nicht ganz grundsätzlich erklären. Die meisten werden es ja mittlerweile mal gehört haben. Aber vereinfacht geht es darum, ein E-Rezept aus der Ferne einlösen zu können. Dazu braucht man eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte, ein NFC-fähiges Smartphone. Und dann hält man die Karte an das Smartphone, muss nochmal einen sechsstelligen Code eingeben, der auf der Karte ist, verifiziert sich mit einem SMS-Code, den man kommt, und dann können praktisch über Cardlink die E-Rezepte in den Warenkorb gelegt werden und man kann sie aus der Ferne an eine Apotheke übermitteln.
Wir haben schon drei Verfahren für das Einlösen des E-Rezeptes. Warum brauchen wir ein viertes?
Genau, richtig. Es gibt ja diese drei bekannten eben Ausdruck des Tokens, was so ein bisschen anachronistisch wirkte. Es gibt die Gematik-App, die aber in der Registrierung etwas umständlicher ist, weil die Versicherten erst ihre PIN brauchen für ihre EGK und die anfordern müssen, was dazu geführt hat, dass das Verfahren eben wenig bis fast gar nicht genutzt wird in der Praxis. Und wir haben den dritten Weg seit Sommer vergangenen Jahres, dass die Versicherten mitstecken ihrer elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke. Diese sozusagen berechtigen, das E-Rezept vom Fachdienst abzurufen. Und das ist der Weg, der sich eigentlich in der Praxis durchgesetzt hat und auch zu funktionieren scheint, jetzt mal von den technischen Störungen, die es zurzeit noch gibt, abgesehen. Aber die Versandhändler haben eben gesagt, dadurch werden wir diskriminiert und haben dem Bund mit Klage gedroht und haben gesagt, wenn ihr kein Verfahren entwickelt, dass die Versicherten auch mit ihrer EGK bei uns einlösen können, dann verklagen wir euch.
Und dann hat sich der Bund davon treiben lassen?
Das BMG ist ja Mehrheitsgesellschafter in der Gematik und in der Tat wurde dann der Beschluss in der Gesellschafterversammlung Mitte Dezember gefasst, dass es da eine Spezifikation für geben soll. Und da gab es da eine Kommentierungsphase. Jetzt Ende Januar kam die zweite Spezifikation raus und ja, man kann das so sagen, der Bund hat sich da tatsächlich treiben lassen, diesen weiteren Weg einrichten zu wollen.
Beim E-Rezept geht es ja um wirklich sensible Informationen. Was passiert mit den Daten der Kundinnen und Kunden?
Naja, die Daten liegen ja eigentlich in der gesicherten Telematik-Infrastruktur und werden da vom Fachdienst abgerufen. Das ist im Grunde bei allen Verfahren dasselbe. Die Frage ist natürlich, welche Komponenten werden eingeführt? Und wenn man auf die Sicherheit guckt, dann ist der Verzicht auf die PIN-Eingabe beim Einlösen des E-Rezepts durch Stecken der EGK in der Apotheke, ist darauf verzichtet worden, weil man gesagt hat, der Patient, die Patientin ist in der Apotheke. Wir haben hier eine Identifikationsmöglichkeit und das ist damit gesichert. Jetzt in dem Moment, wo man das über eine App macht, kommt natürlich eine weitere Komponente dazu. Und da sind im Kommentierungsverfahren durchaus Bedenken angemeldet worden, wer eigentlich diese Daten mitliest und inwiefern diese Apps, die ja auch nicht gesondert zertifiziert werden und überprüft werden können. Es gibt auch eine Stellungnahme vom BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben offenbar dem Vernehmen nach auch Bedenken geäußert. Es gab auch einen Bericht von Heise Online, wo es darum ging, dass dieses SMS-Verfahren eigentlich nicht mehr State of the Art ist, eigentlich nur als Übergangstechnologie verwendet werden sollte aus Sicht des BSI. Wir haben als PZ auch nochmal nachgefragt, wo die Bedenken bestehen. Das wurde mir jetzt noch nicht weiter konkretisiert. Der Bericht des BSI wird in der Gesellschafterversammlung vorgestellt und besprochen. Das wird am 14. März passieren.
Das klingt, als gäbe es noch einige offene Fragen zu klären. Wann ist mit dem Start des Kartnick-Verfahrens zu rechnen?
Naja, also diese Bedenken wissen wir natürlich nicht, wie groß die sind und wie denen begegnet wird. Davon hängt es sicherlich noch ein bisschen ab. Grundsätzlich hat die Gematik gesagt, dass sie noch im ersten Quartal, also jetzt praktisch bis Ende März, die endgültige Spezifikation vorlegen wird. Da entlang können dann praktisch die Angebote programmiert werden, die weitestgehend fertig sind, weil man ja schon den Pfad kennt, durch die schon bereits veröffentlichten Spezifikationen, das sind ja jetzt noch Anpassungen. Da ist davon auszugehen, dass insbesondere die Versandhändler, die ja als eine Apotheke auftreten, da einen sehr kurzen Weg haben und dadurch, dass ja dieses ursprüngliche Modell auch vom Versandhandel entwickelt wurde. Also die Gematik hat ihre Spezifikation entlang einer Blaupause geschrieben, die sie bekommen hat vom Versandhandel. Der Verband der europäischen Versandhändler, EAEP heißen die abgekürzt, hat praktisch dieses Verfahren entwickelt. Insofern sind die da vorne dabei. Alle anderen, die im Markt probieren, dafür Angebote zu machen, sind aber auch in der Entwicklung. Man geht davon aus, dass dieses Zulassungsverfahren, was sich dann anschließt, ungefähr Mitte Mai, dass dann die Angebote ausgerollt werden können. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass das ganze Ding kommt und nicht aufgrund von Sicherheitsbedenken gestoppt wird noch.
Wir haben jetzt schon viel über die technischen und politischen Details gesprochen. Aus der Sicht des Kunden, was sind da die Vorteile des Gartening-Verfahrens?
Man muss nicht in die Apotheke gehen, wenn man es nicht möchte, wenn es so kommt. Man kann natürlich, wenn das Verfahren gut umgesetzt ist und mit der Apotheke kommuniziert, auch mit der Apotheke vor Ort, ist natürlich sowas denkbar wie, ich bestelle das Arzneimittel vor, ich kann möglicherweise sogar eine Verfügbarkeitsabfrage starten aus der Ferne. Das kann im Idealfall weitere Wege verhindern. Das ist ja auch das Argument, was dafür gebracht wurde, dass im Grunde das Stecken der EGK nur so eine halbe Digitalisierung ist, weil der Patient ja trotzdem von der Praxis zur Apotheke läuft, um da sein Arzneimittel zu holen. Das ginge komplett aus der Ferne. Man kann sich dann theoretisch auch vom Botendienst von der Apotheke bringen lassen. Also mehr Convenience für den Kunden kann es geben, wenn das ganze Ding gut funktioniert und halt auch breit umgesetzt ist.
Kann die Apotheke vor Ort das Gartening-Verfahren auch nutzen?
Ja, Apotheken vor Ort, und da gibt es auch schon etliche Anbieter, die da jetzt unterwegs sind und ihre Lösungen präsentieren. Sicherlich ist viel besprochen worden jetzt die Zusammenarbeit von Gedisa und ihrer Apotheken.de, die ihre Angebote bündeln. Die wollen ein Gartening-Verfahren machen. Es gibt aber auch Gesund.de, die schon dafür werben als Plattform. Muss man mal gucken, diese Zusammenschlüsse stehen noch ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass man entweder als Apotheke ein eigenes Verfahren anbieten kann oder als Plattform alle Apotheken listen muss. Also da haben die, glaube ich, noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und dann gibt es natürlich Anbieter wie Red Medical, die nochmal mit einer komplett externen Lösung, mit einer anderen technischen Lösung, ich glaube, da müssen wir einen eigenen Podcast zu machen, am Markt sind und die Apotheken da anschließen können. Die werden sicherlich auch beim Cardlink ein eigenes und auch, ich habe es mir schon mal zeigen lassen, sieht ganz spannend aus, auch externes Verfahren anbieten.
Mhm. Viele Apothekerinnen und Apotheker haben die Befürchtung, dass Cardlink den Versandhandel weiter pushen könnte. Teilst du die Befürchtung?
Naja, also die Versender haben dieses Verfahren angestoßen. Sie haben dem Bund mit Klage gedroht, wenn es nicht kommt. Insofern kann man davon ausgehen, dass es da eine große Erwartungshaltung gibt. Die wird auch immer weiter kommuniziert von den Anbietern. Die haben natürlich auch immer den Druck ihrer Investoren. Man darf ja nicht vergessen, das sind börsennotierte Unternehmen. Die müssen auch immer eine Story versprechen, um ihren Kurs zu pushen und so weiter. Die Sorge besteht natürlich, wird, glaube ich, auch davon abhängen, wie gut und auch rechtlich möglich die Angebote der Vorortapotheken sein werden. Es wird darauf ankommen, ob die Versender das Koppeln mit Bonusmodellen, da gibt es ja auch schon wieder erste Aktivitäten. Ich denke, das kann schon ein großer Pull-Faktor sein, wenn jetzt da wirklich wieder Boni gewährt werden und die Versender es da auf die Spitze treiben, sich wieder verklagen lassen, wie auch immer. Da muss man abwarten an der Stelle, wie sich der Markt entwickelt. Und am Ende wird es natürlich auch davon abhängen, wie gut diese Lösungen tatsächlich funktionieren. Also ich habe mir das in ersten Sachen zeigen lassen. Dieses Halten der EGK ans Handy, das muss schon im richtigen Winkel passieren. Man muss die 5 bis 10 Sekunden still da dran halten. Also ich habe mir sagen lassen, dass das auch in 3 von 4 Fällen abgebrochen ist, wo das jemand getestet hat. So, und wenn das natürlich auf Kundenseite zu oft passiert, denkt man sich irgendwann vielleicht auch, ach nee, dann gehe ich doch lieber in die Apotheke und stecke meine Karte da. Gerade weil du, weil es ja, wie du gerade richtig gesagt hast, sensible Daten sind. Die Leute wollen ja auch wissen, was mit ihren Rezeptdaten passiert und nicht, dass das irgendwo, ich sag mal, im Äther verschwindet. Also ich denke schon, dass das technisch vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickelt wird. Aber man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo ich das auslöse, wird im Hintergrund ein Prozess angestoßen mit mehreren Frage-Antwort-Schleifen quasi. Das heißt, das muss schon ruckelfrei laufen. Und davon wird der Erfolg abhängen. Und naja, wie gesagt, Bonusmodell und konkurrierende Angebote, was wie gut am Markt am Ende funktioniert.
Das klingt spannend und es käme da noch einiges auf uns zu. Wie geht's weiter mit dem Cardlink-Verfahren?
Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt einmal die Gesellschafterversammlung abwarten am 14.3. Du hast völlig recht, es bleibt spannend. Das sind jetzt ganz entscheidende Wochen und Monate. Wir werden das natürlich weiter bei der PZ eng begleiten. Und wir werden es auch beim Managementkongress besprechen. Insofern kann ich nur dazu einladen. Ich glaube, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Ich glaube, es gibt noch ein paar letzte Tickets. Geht los am 20. März. Wer will, kann sich gerne noch dazu anmelden. Wir werden das Thema auf jeden Fall dort besprechen. Auch mit, ja, wir werden da sogar ein bisschen was zeigen können dazu. Insofern wird es sich lohnen.
Alex, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.